Gefühl, ich bin schon länger nicht mehr da gewesen. Das letzte Mal, als ich dran war, sind wir mit Corona im Bett gelegen. Genau ist jetzt schon ein Moment her und ich freue mich mega, mit euch zusammen den dritten Advent zu feiern. Genau in einer Woche feiern wir ja das Weihnachtsfest. Ist eigentlich noch speziell, 24.12., 4. Advent. Alles in einem findet nächste Woche statt. Und ja, wir sind gut auf der Zielgeraden. Wir haben bei uns daheim gestern den Weihnachtsbaum aufgestellt und gedacht, wow, jetzt ist die Dekoration komplett, oder? Und Krippen stehen auch dort und Kerzen und Geschenke, zumindest, ich glaube noch nicht eingepackt, aber sind auch irgendwo in der Wohnung, Lichterketten. Und dann habe ich mir gedacht, was bedeutet eigentlich all das? Und dann dachte ich, ich würde heute gerne, bevor wir dann nächste Woche das grosse Fest feiern, kurz da stehen bleiben. Mehr als Deko, Wegweiser zu Gott. All das, was bei uns teilweise im Wohnzimmer rumsteht, oder das, was es zumindest zu kaufen gibt, was man sich ins Wohnzimmer stellen kann, sollen wir etwas mit dem anfangen? Sollen wir es ablehnen und sagen, nein, das ist alles Kommerz, um das geht es gar nicht? Ich habe ein Bild mitgebracht, wo ich jetzt im ersten Moment denke, was hat das mit Advent zu tun? Wer weiß, wie die Felswand heißt? Das ist ein ganz berühmter. Heini, weißt du? Sind die nicht in Kalifornien gewesen? Der El Capitan, genau. Das ist der El Capitan im Yosemite Nationalpark in Kalifornien. Sehr eindrücklich, wenn man dort mal steht. Das Ding ist etwa 1000 Meter hoch. Also das höchste Gebäude der Welt, der Burj Khalifa. Der ist ja, glaube ich, 828 Meter. Der wird nur etwa, also wird nicht mal ganz raufkommen. Das Ding ist so riesig. Und das ist, der El Capitan ist für Kletterer und Bergsteiger eine der allerwichtigsten Wände in der ganzen Welt. Und, genau. Und 2017 ist etwas passiert, was vorher noch nie passiert ist. Nämlich hat ein Kletterer namens Alex Honnold als erster den El Capitan völlig ohne Schutzausrüstung bestiegen. Also das heisst, er hat nur Schuhe und so einen Beutel mit ein bisschen Kalk drin. Das war es. Das ist das Einzige, was er hatte. Und er ist dort hochgeklettert, ist auch oben angekommen. Und es ist festgehalten worden in einem Doku Free Solo. Also es lohnt sich, den mal zu schauen. Auch wenn man, ich bin nicht ganz schwindelfrei. Also da krallt man sich echt im Sofa fest, das verspreche ich euch. Jetzt, wenn man von Weitem den El Capitan anschaut, dann sieht der eigentlich so fast wie eine spiegelglatte Oberfläche aus. Du schaust an und denkst, wie willst du dich daran festheben? Das geht doch gar nicht. Und der El Capitan, ich habe das Beispiel in einem Buch gelesen, ich bin jetzt nicht selber drauf gekommen, ein gutes Buch. Der hat gesagt, der El Capitan, der ist wie ein Sinnbild für unsere Kultur, wo wir drin wohnen. Und wir Christen, wir sind Kletterer, wo das Ziel ist, die Felswand der Kultur aufzuklettern. Wir haben ja vorher gesungen, go tell it on a mountain, oder? Gehen wir rauf und verkünden dort das Evangelium. Und wir stehen manchmal dort unten, ganz unten dran und fragen uns, wie finde ich Halt an dieser Kulturwand? Oder wir stehen da, es geht einen Kilometer rauf. Wie soll ich raufkommen? Wo soll ich überhaupt schon anfangen, mich zu heben? Finde ich daran haftig? Kann ich irgendwo einhängen? Jetzt, das hier, das ist der Alex Honnold. Genau. Und wie ihr seht, ist der gerade fleissig am Werk. Aber bevor er den wagemutigen Versuch unternommen hat, hat er zuerst mal jahrelang, also das war eigentlich sein zweiter daheim gewesen, der El Capitan, hat er den El Capitan studiert, jede Route, hat das natürlich mit Seili zuerst geübt, die ganze Zeit und immer und immer und immer wieder, hat sich mit den Eigenheiten von diesem Fels vertraut gemacht. Er hat eigentlich im Prinzip die ganze Route können im Schlaf abklettern, hat die so gut gekannt. Er hat gewusst, da, wo wir nur eine spiegelglatte Oberfläche sehen, da sieht der Alex Honnold, sieht er Spalten, sieht er Griff zum Festheben. Manchmal sogar Vorsprünge, wo er stehen bleiben kann. Und da haben wir nochmal eine Aufnahme mehr. Also wirklich sehr schauenswert. Und dann, wenn wir so ganz genau anschauen, dann sehen wir, okay, der kann sich da festheben, da können wir sich eigentlich auch festheben und da in der Spalte. Und da hat es ja auch viele Orte, wo man sich festheben kann. Was von außen zuerst unmöglich aussieht, wenn man ins Detail hineingeht, merkt man, es gibt ganz, ganz viele Orte, wo er einhängen kann. Und letztendlich hat er in knapp 4 Stunden, ich meine, das sind 3 Stunden 56 Minuten, hat er den El-Capitan bezwungen, ist oben angekommen. Also die meisten Leute haben mehrere Tage und übernachtet an so Hängezelt und er ist mal so kurz mit. Ich glaube, am Vormittag rasch rauf. Kann man den Nachmittag noch für etwas anderes nutzen. Genau. Ist auch noch gäbig. Oder speditiv. Ist wichtig. Genau. Und wir haben ja als Christen die Aufgabe, das Evangelium weiterzugeben, egal in welcher Kultur. Und wenn man so die letzten 2000 Jahre Kirchengeschichte anschaut, dann sieht man, hey, die Christen, die sind sehr gut im Adaptieren. Egal welche Kultur kommt, ob das römische Kultur ist, griechische oder irgendetwas im Mittelalter oder ganz anderer Kontinent, das Christentum, die Christen schaffen es mit Gottes Hilfe, das Evangelium anzupassen. Und es sind wie verschiedene Felswände. Und wir haben im 2023 im Leimental, wir haben so die Leimentaler Nordwander, ja, okay, das klingt jetzt ein bisschen dramatisch. Ich glaube, in Hofstetten hat es so ein paar Wände, wo man raufgehen kann. Ich weiß nicht, da müsste jetzt die Hofstädter ergänzen. Genau. Also, ihr kennt die Not wie ich wahrscheinlich auch, oder? Man hat das Evangelium, man hört es in der Gemeinde, man liest es, man denkt, ich will es so gerne weitergeben. Aber wie? Es scheint mir, als wäre der Arbeitsplatz oder die Nachbarschaft oder Freunde oder Familie, als wäre das spiegelglatt, ohne Möglichkeiten zum Einhängen. Und die Thematik, wo man da überall einhängen kann, das wird uns jetzt nicht nur heute Morgen beschäftigen, das wird uns auch das nächste Jahr noch beschäftigen. Weil unsere Kultur ist eben nicht spiegelglatt. Sie hat wie der El Capitan auch überall Möglichkeiten, wo man einhängen kann. Und wo man dann letztendlich raufkommt. Und eine der grössten Felsvorsprünge, wo man sogar draufstehen kann, sind unsere christlichen Feste, die wir hier in unserem Land feiern, die sogar als gesetzliche Feiertage verankert sind. Und die Feste sind nicht nur dazu da, um mehr freie Tage zu haben, sondern die Feste, die sind Wegweiser. Sie zeigen auf etwas. Und ich wollte zuerst einen Text einblenden, wo ihr jetzt denkt, also jetzt hat es mir Raffi völlig durchgebrannt. Zuerst El Capitan und jetzt bringt er etwas aus dem 2. Mose. Wo ist der Advent? Aber es wird alles noch Sinn machen, glaubt mir. Im 2. Mose, da gibt Gott dem Volk Israel den Auftrag, was sie machen sollen, dass bei der 10. Plage, wo Gott gegen die Ägypter loslässt, dass der Erstgeborene stirbt, dass das nicht passiert. Oder müssen sie ja unter anderem eben auch Blut an die Pföste anstreichen und andere Sachen befolgen. Und dann heisst es zum Schluss von dieser Anleitung, heisst es, haltet euch für immer an den Brauch dieses Festes, er gilt für euch und alle eure Nachkommen. Wenn ihr in das Land kommt, das euch der Herr versprochen hat, sollt ihr auch dort diesen Brauch bewahren. Eure Kinder werden euch einst fragen, was dieses Fest bedeutet. Und dann erklärt ihnen, dies ist das Passa-Opfer, das wir dem Herrn darbringen. Denn als er damals die Ägypter tötete, ging er an unseren Häusern vorüber und verschonte uns. Da warfen sich die Israeliten nieder und beteten Gott an. Das ist eigentlich eine wunderbare Erklärung, wieso feiern wir eigentlich Fest. Weil Gott ist ja allmächtig, Gott ist allwissend, er weiß auch schon, was in der Zukunft passiert. Und als er das den Israeliten mitgegeben hat, sagt, wenn ihr doch in das Land kommt, dann feiert es weiterhin. Weil eure Kinder werden fragen, was macht ihr da eigentlich? Und dann erzählt sie ihnen, Gott weiß ja schon, was passiert. Und im Alten Testament geht es ja einen grossen Teil darum, dass das Volk Israel immer und immer untreu wird. Ja, sie werden faul, Gott nachzufolgen. Sie vergessen, der nächsten Generation von Gott zu erzählen. Und darum sollen sie das Passafest eben auch feiern, wenn sie in dem verheißenen Land ankommen. Auch dann sollen sie den Brauch bewahren. Aber dann eben mit einer anderen Funktion, weil die haben das ja eigentlich gefeiert, oder die haben das ja sollen machen, dass der Erstgeborene nicht stirbt. Und jetzt ist aber der Grund, nachher, eure Kinder werden euch fragen und dann erklärt es ihnen. Es ist eine grosse Tat von Gott, die sie in diesem Moment erlebt haben. Und die grossen Taten sollen sie weiter erzählen. Wir sind im Bibelstudium gerade am Buch Richter dran. Und dort lesen wir, oder haben wir gelesen, dass die Israeliten in das verheißene Land dann eben ankommen, unter der Führung von Josua und den anderen Ältesten. Und die haben das angeführt, das Volk. Und dann heisst es ganz eindrücklich in Richter 2, 10 bis 12, heisst dann, als von seiner Generation keiner mehr lebte, gab es eine neue Generation, die den Herrn weder kannte noch wusste, was er für Israel getan hatte. Sie taten, was dem Herrn missfiel. Sie dienten anderen Göttern und wandten sich ab vom Herrn, dem Gott ihrer Vorfahren, der ihr Volk aus Ägypten befreit hatte. Den Götzen der Völker ringsum liefen sie nach und beteten sie an. Damit forderten sie den Zorn des Herrn heraus. Der Zusammenhang ist eigentlich immer das Gleiche. Das sehen wir schon in der Bibel, aber das sehen wir auch heute. Wenn die Leute Gott nicht kennen, oder die ihn kennen, ihren Kind das nicht weitergeben, oder der nächsten Generation, dann geht es eigentlich salopp gesagt immer den Bach runter. Das ist also wirklich, kann man das Alte Testament lesen, das ist immer dort das Schema. Sie entfremden sich von Gott, sie kennen seine Herrlichkeit nicht und machen stattdessen das, was schlecht ist in Gottes Augen. Wie wir gerade im Unti letzten Freitag angeschaut haben, die Sachen, die schlecht in Gottes Augen sind, tun auch uns einfach nicht gut. Gott weiß, was uns gut tut. Es geht nicht nur um ein Regeln einhalten, sondern er will das Beste für uns. Die Menschen wissen irgendwann nicht mehr, was gut und schlecht ist. Und jetzt so in unserem Kontext, in der Leimentaler Bergwand oder so Schweizer Bergwand oder im Westen, ist überhaupt die Frage, ja, gibt es überhaupt gut und schlecht? Also wir sind momentan eher gerade dort dran, wo man da muss anfangen. Es ist übrigens kein Zufall, um das noch zu sagen, dass in der schlimmsten Periode vom Alten Testament das Passafest völlig in Vergessenheit geraten ist. Und wenn ein König gekommen ist und gesagt hat, hey, wir müssen Gott wieder nachfolgen, etwas vom Ersten, was sie gemacht haben, ist wieder das Passafest feiern. Gib es weiter, erzähl von den grossen Taten. Und darum müssen wir und sollen wir unbedingt die christlichen Kalender, die wir im Viertag haben, die zum jetzigen Zeitpunkt sogar eben gesetzliche Viertage sind, müssen wir sie feiern, zelebrieren, hochheben, davon erzählen. Jemand von uns sagt damals, wenn wir Christen nicht die Feste nicht feiern, wer denn sonst? Das stimmt natürlich schon. Wenn wir es nicht feiern, dann vergessen wir die grossen Taten von Gott. Oder wir haben Advent und Weihnachten, Geburt von Jesus, Karfreitag, Tod am Kreuz, Ostern, die Auferstehung, Himmelfahrt. So ein bisschen der vergessenste Viertag von allen, vor allem weil er irgendwie am Donnerstag ist und die meisten machen dann Ferien. Das ist eigentlich so ein bisschen das Pendant zu Weihnachten, das ist noch interessant. Weihnachten, Jesus kommt, Himmelfahrt, Jesus geht. Hockt auf den Thron zur Rechten von Gott. Und dann Pfingsten, Ausgüssung vom Heiligen Geist. Und das ist übrigens kein Zufall, dass wir im Unti etwa ein Drittel vom Jahrgang von der Zeit verbringen wir mit den Viertagen. Weil einfach die Viertage, die haben einen guten Grund, dass man sie feiert. Anhand der Bedeutung der Fest zeigen wir auf Gott, nicht nur auf Gott und auf seine grossen Taten. Es ist nicht nur eine Theorie, sondern es passiert auch heute und jetzt noch. Und jetzt, viele von diesen Advents- und Weihnachtstraditionen, jetzt denkt man zum Beispiel mal an die Kerzen da, den Adventskranz, oder auch viele andere Sachen, die sind völlig mega reich an Bedeutung. Das sind wie Felsvorsprünge, wo man sich festheben kann, um auf Gott zu zeigen. Und wir wollen heute Morgen ein paar von denen anschauen. Und ich habe als Impuls, oder ich bin sehr inspiriert worden, als ich einen Podcast gehört habe, die SCH Basel, wo ich studiert habe, die hat seit neuestem einen Podcast. Und dort hat unser Alttestamentler, der Professor Kilchör, hat eine halbe Stunde, ist er im Gespräch der Frage nachgegangen, ob Weihnachten heidnisch ist. Und es ist sehr hörenswert, also, und einige Gedanken nehme ich da auch mit. Und bevor ich jetzt einsteige zu ein paar Beispielen, wollte ich noch einen Gedanken mitgeben, um einfach auch zu inspirieren. Daniel und ich waren auf der Pastorenkonferenz Anfang November. Und dort ist es viel darum gegangen, eben, wie können wir in der heutigen Zeit das Evangelium weitergeben. Und dann hat der Referent hat etwas Gutes gesagt. Er hat gesagt, wenn ihr das nächste Mal Netflix schaut oder einen Film oder etwas leset oder etwas gamet, okay, vielleicht nicht zu viel, aber wenn ihr es macht, dann achtet euch doch nebenher daran, welche Sehnsüchte und welche Wünsche werden angesprochen bei dem, was ihr schaut. Weil jede gute Geschichte, jede gute Story hat ja einen Spannungsbogen, irgendein Problem, das gelöst werden muss. Und das heisst, wenn ihr mal Film schaut oder Serien, achtet euch mal drauf, hört mit einem Ohr mal zu, welche Sehnsüchte werden da eigentlich thematisiert. Und dann macht ihr euch Gedanken darüber, wie antwortet das Evangelium auf die Sehnsucht? Das ist meistens anders, als die Lösung vom Film dann ist. Also bei James Bond ist die Lösung wahrscheinlich, dass alles in die Luft fliegt. Gottes Wege sind nicht unsere Wege, also ich sage nur so. Also, wir haben ein paar Sachen, so Felsvorsprünge, wo ich finde, da müssen wir unbedingt mal drüber nachdenken. Ich sage Felsvorsprünge zum Einhängen. Zuerst mal das Spiel von Licht und Dunkel. Ich habe ja das grosse Vorrecht, in Ettingen zu wohnen. Ich bin überzeugt. Ettingen steht zwar noch nicht im Pass. Aber immer, wenn man am Abend von Therwil nach Ettingen fährt, da sieht man nicht zuletzt eben auch bei Flasax, aber auch sonst, sieht man die schöne Weihnachtsbeleuchtung. Und man fährt da über so ein dunkles Feld und dann sieht man so am Horizont die Lichter aufleuchten. Und es ist immer so wunderschön, oder? Wunderschöne Beleuchtung, die ganzen Lichterketten, auch bei uns daheim im Wohnzimmer. Macht das grosse Licht ein bisschen runter, der Rest wird ein bisschen aufgefahren. Ja, wo strahlt das Licht am hellsten? Es strahlt in der Dunkelheit am hellsten. Man feiert Weihnachten am 24.12. Welcher Tag ist der kürzeste? Also, an welchem Tag hat es am wenigsten Sonnenlicht? Weißt du gerade? Am 21.12. Wieso feiert man eigentlich Weihnachten nicht am 21.? Da kommen wir noch drauf. Aber es ist kein Zufall, dass wir Weihnachten in der dunkelsten Jahreszeit feiern. Dass wir Weihnachten sozusagen um Mitternacht vom Kalender feiern. Dann, wenn es am dunkelsten ist, dann scheint das Licht am hellsten. Und das ist natürlich kein Zufall, oder, dass es genau Licht ist, weil der Jesaja, es gibt sehr viele Prophetien im Jesaja, wo die Rettung, die wird kommen, als Licht verheißen wird. Licht, das ins Dunkle hineinscheint. Oder Jesaja 9, wir lesen noch zusammen zum Schluss von der Predigt, aber um es ein bisschen vorwegzunehmen, dort heisst, über dem Volk, das in der Dunkelheit lebt, wird das Licht aufgehen. Und Jesus selber beschreibt sich als Licht der Welt. Es ist nicht Zufall, dass wir Weihnachten in der dunkelsten Jahreszeit feiern. Die Prophetie steht in Jesaja 9 und im Kapitel 8, lohnt sich mal das zu lesen, dort beschreibt der Jesaja nämlich, was Dunkelheit ist. Und du liest das und denkst, meint das 2023? Ah, warte, das sind ja die gleichen Probleme heute wie damals. Wo es heisst, die Menschen machen im Prinzip alles, außer zu Gott zu kommen. Sie nehmen sogar mit Geistern von den Verstorbenen auf, flüstern zu ihnen. Er beschreibt, wie die Menschen immer hungriger und durstiger werden. Ich denke, sowohl im körperlichen als auch im geistigen Sinn. Und überall, wo die Menschen anschauen, ist erdrückende Finsternis. Elend und Unglück. Und eben, das muss ich euch nicht sagen, ihr lest ja auch Zeitung, oder? Es gibt wenig Botschaften, die einen Luftsprung machen, sondern es sind häufig Themen, die sehr schwer lastet. Und ich nehme einfach wahr bei meinen Freunden, die nicht gläubig sind, es fällt schwer, ans Gute zu glauben, inmitten von einer Welt von Dunkelheit. Das heisst dort, der Mensch, im Jesaja 8, der Mensch ist im dunklen Tal von der Hoffnungslosigkeit gefangen. Und genau in die Dunkelheit strahlt ein helles Licht, strahlt auch heute 2023 in die Hoffnungslosigkeit, in die Dunkelheit, in den Zynismus, wo man gar nicht mehr glaubt, dass es mal besser werden könnte. Man nimmt es lächelnd hin, weil wenn man nicht mehr lacht, dann hat man eigentlich schon ganz verloren. Und übrigens, zum Einhängen. Warum, also eben, wir haben ja schon, beim Einstieg haben wir schon gehört, jede Kerze hat auch eine Bedeutung. Aber schon allein, dass das Licht während dem Dezember zunimmt, das eine Kerzchen nach dem anderen, das ist in sich ist auch schon eine Story, eine Geschichte, nämlich ein Spannungsbogen, das Licht wird mehr und wird mehr und wird mehr und wird mehr. Und an Weihnachten, dann, wenn man alle anzündet, dann, wenn auch manche genau wegen dem ersten Weihnachtsbaum aufstellen, dann ist das Licht am grössten. Dann ist das Licht, bricht in unsere Welt rein. Dann der Weihnachtsbaum, auch das, sehr beliebt, kann man überall kaufen. Viele haben ihn in der Stube stehen. Ja, manche wissen vielleicht ein bisschen um die Bedeutung. Interessanterweise, da zitiere ich jetzt den Professor Kilcher, gibt es keinen Beleg dafür, dass der Weihnachtsbaum, dass die Tradition heidnisch ist. Das hört man manchmal, heidnischer Brauch sollte man nicht machen. Der 24.12., das habe ich jetzt erst gelernt in der Vorbereitung, das ist ein Gedenktag. Weiss jemand für was oder für wer der 24.12. in der Kirchengeschichte ein Gedenktag ist? Für Adam und Eva. Ganz interessant, habe ich vorher nicht gewusst. 24.12. ist Gedenktag von Adam und Eva. Und so im Mittelalter hat das angefangen, dass man biblische Geschichten zum Gedenken am 24.12. aufgeführt hat. Und man hat eben die biblische Geschichte natürlich auch die Schöpfung und die Geschichte vom Paradies erzählt. Und dann hat man im Dezember natürlich einen Baum gebraucht für den Baum des Lebens, oder? Für den Paradiesbaum. Aber ja, im Dezember in Europa einen Laubbaum finden, okay, viel Glück. Was stellt man sich also an? Ein Nadelbaum. Und das heisst Weihnachten, dass man uns den Paradiesbaum ins Wohnzimmer reinstellen, am 24.12., wo man traditionell an Adam und Eva denkt, da kommt natürlich gerade das, man sagt dann, das erste Evangelium, das Proto-Evangelium, das in 1. Mose 3 heisst, wo eben die Eva die Verheißung vernimmt, dass ein Nachkommen von ihr den Kopf der Schlange wird zertreten, aber er ihm auch wird in die Ferse beißen. Da liest man so drüber, denkt sich, okay, was ist damit gemeint? Aber dann im Kontext der Bibel sieht man dann, okay, die Verheißung, die gilt Jesus. Das ist zuerst Eva verheißen worden und dann der Maria an Weihnachten. Also da ganz, ganz interessant, wie da die Christenheit in den letzten 2000 Jahren schon ganz viele Verbindungen zwischen Paradies und Weihnachten hergestellt hat. Und übrigens, die heutigen Glaskugeln, das wissen, glaube ich, die meisten, die heutigen Glaskugeln sind früher echte Früchte gewesen. Äpfel zum Beispiel, wo man sich angehängt hat, um an die Früchte, an dem Baum, da dran zu denken. Also das heisst auch das, ein Felsvorsprung, wo man gerade eigentlich schon zmitzt in der Heilsgeschichte, zmitzt in der Bibel, zmitzt im Evangelium drin ist. Was man häufig so bei Krippenspielen sieht, sogar bei der Ettinger Dorfweihnacht ist ein Esel dabei gewesen, der Esel und manchmal auch noch der Ochs. Interessanterweise kommt der Esel gar nicht vor in der Weihnachtsgeschichte. Man geht einfach implizit wahrscheinlich davon aus, ja gut, wenn die arme, schwangere Maria von Nazareth nach Bethlehem ist recht stuck, das wird sie wohl nicht gelaufen sein. Wird wahrscheinlich ein Esel gewesen sein als Lasttier. Und auch dort der Esel, ein mega symbolträchtiges Tier, nicht nur wegen dem Einzug von Jesus dann, wo verheißen wird, er wird auf dem Esel einziehen. Aber er hat auch noch andere Bedeutungen, nämlich auch wieder Jesaja, wo der Jesaja sagt, sogar der Esel weiß, was es Essen gibt, nämlich bei der Krippe. Aber Israel sucht das Essen woanders. Ich glaube, Jesaja 1,3. Sogar der Esel weiß, was es Essen gibt bei der Futterkrippe, aber Israel sucht es woanders. Was heisst, Israel hat keine Erkenntnis. Das Volk ist ohne Einsicht. Jetzt im Gesetz von Gott ist der Ochs ein reines Tier und der Esel ein unreines Tier. Und beide sind dort, wo Jesus auf die Welt kommt. Und schon früher haben die Christen gesehen, hey, warte mal, könnte ich das auch dafür stehen? Das ist ein bisschen symbolisch ausgelegt, allegorisch sagt man dem. Könnte es auch stehen für die Juden und für die Heiden? Die einen sind rein, unrein. Beide versammeln sich an der Futterkrippe, wenn der Erlöser von der Welt kommt. Beide, sozusagen der Ochs und der Esel, stehen als Symbol dafür, wie es im Römerbrief heisst, dass einer wird kommen, der gerecht macht, eben die Juden aus dem Glauben und die Heiden aus dem Glauben. Esel und Ochs. Juden und Heiden, ist das vergeben. Und es ist eigentlich interessant, also bei diesen Theater oder so Weihnachtsspiel wird häufig so die Szene, die dramatische Szene, dass sie von Tür zu Tür gehen und sie suchen das Hotel zum Unterkommen, irgendeine Herberge. Aber eigentlich sind so die ganzen symbolischen Sachen, die ich jetzt gerade am Auflisten bin, sind eigentlich viel symbolträchtiger, viel gewichtiger in der Bedeutung als, ui nein, kurz vor Ladenschluss, wo bekomme ich noch einen Platz unter. Dann haben wir Geschenke natürlich. Geschenke wie Weihnachten ohne Geschenke, das macht praktisch jeder. Geschenke und Könige. Es ist interessant, früher hat der Nikolaus, der Samichlaus, hat früher am 6. Dezember hat dort Geschenke gebracht. Es hat eine längere Geschichte, können mal nachlesen, wo das herkommt mit dem Nikolaus. Und dann, wo die Reformation gekommen ist, haben die Reformatoren gesagt, nein, die Kinder sollen sich nicht über den Samichlaus mehr freuen am 6.12. als über Jesus, der am 24. kommt. Und so ist dann der Wechsel gekommen, dass eben das Christkind das Geschenk bringt. Aber auch da, Geschenk, das kennt jeder an Weihnachten. Ein Felsvorsprung. Ein Felsvorsprung in unserer Felswand, wo man einhängen kann, hey, die Weisen aus dem Morgenland, die haben Jesus etwas geschenkt, die haben dem etwas mitgebracht. Oder Jesus hat sich uns geschenkt. Und wir schenken auch als Reaktion darauf, weil wir das wunderbare Geschenk schon bekommen haben. Auch wieder Jesaja, das ist einfach ein unglaublich toller Prophet, wo verheißen wird, andere Völker werden von diesem Licht angezogen. Ihre Könige eilen herbei, um den strahlenden Glanz zu sehen, der über dir aufgegangen ist. Schau dich um, aus welchen Richtungen strömen sie zu dir? Von weit her kommen deine Söhne und deine Töchter werden auf den Armen herbeigetragen. Und ein Psalm 72, der einzige Psalm vom Salomo übrigens, beschreibt, wie Könige von fern werden ankommen zum Licht und Geschenk mitbringen. Darum mache ich heute keine Auslegungspredigt, weil Weihnachten ist so unglaublich verbunden mit der ganzen biblische Geschichte, mit der ganzen Heilsgeschichte, dass man überall Hinweise darauf findet, überall Felsvorsprünge. Und ich wollte noch auf etwas Letztes eingehen. Auf das bin ich erst gestern am Abend gekommen, hat mich Dorina darauf gebracht. Ich habe jetzt mit dem Gespräch unterbrochen, das Handy zückt und notiert. In vielen Familien, so hört man, ist Weihnachten auch eine grosse Not, eine grosse Herausforderung, weil man trifft sich, alle kommen und man setzt sich so die Erwartung auf, ja, jetzt müssen wir ja eine heile Welt machen, ein paar Tage. Jetzt muss man sich ja gern haben, wenigstens an Weihnachten. Und ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich auch. Im Idealfall, ja, vielleicht ein paar Stunden, gibt es erste Reibereien. Aber heile Welt, eine ganze Woche lang. Es kommt vor, aber in vielen Familien ist die Realität die, dass man sich entfremdet, dass Leute sagen, weißt du was, Ich mag gar keine Weihnachten mehr feiern. Das stinkt mir so. Immer die ewige Streiterei. Da lasse ich es lieber, mache ich lieber etwas anderes damit. Und dann ist mir in den Sinn gekommen, die Tatsache, dass Familien, wenn sie aufeinander hocken und merken, hey, wir schaffen es nicht aus uns raus, friedlich zu sein, den Frieden weiterzugeben. Wir schaffen es nicht aus uns raus, gut zu sein. Hey, wenn das nicht ein Felsvorsprung ist, zum Einhängen und zu sagen, das ist genau der Punkt an Weihnachten. Timothy Keller hat gesagt, Weihnachten ist nicht so eine Geschichte, wo es heisst, wo es einen guten Rat zum Schluss gibt, eine gute Moral, wo man zum Schluss kann sagen, und darum, liebe Kind, mach es so und so. Die Weihnachtsgeschichte, das beschreibt eine Tatsache. Es beschreibt eine gute Nachricht. Es zeigt nicht, was wir machen müssen, sondern es zeigt, was eben Gott gemacht hat, weil wir es nicht können. Denkt mal an das, wenn ihr vielleicht dann nach Weihnachten ernüchterte Freunde, was auch immer, antreffen, die darüber klagen, dass es an Weihnachten wieder Reibungen gegeben hat. Sagen, ja, das stimmt, alleine schaffen wir es nicht. Und ich will zum Schluss mit euch allen den wunderbaren Text des Jesaja 9 lesen. Und ich bitte euch, wer kann, aufzustehen und auch gerade stehen zu bleiben, weil der Lobpreis nachher gerade kommt. Also ihr dürft stehen bleiben. Wir lesen zusammen aus Jesaja 9, Vers 1, 5 und 6. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen, jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Amen. Und dann herrlicher Gott, wenn wir jetzt zur Ehre Lobpreislieder singen. Danke, dass ihr uns da mit reinnehmt. Und die, die mögen, können eben stehen bleiben.